Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom, das haben wir wieder. Mir seinen du, jüdischer Glaube, jüdisches Leben, willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. Heute haben wir den 10. Adar 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Yiddishkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Keine Diktatur und kein Terrorstaat kann sich dauerhaft halten ohne Mitmacher, Mitmarschierer, Mitschreier oder Mitläufer, egal ob Hitlers Drittes Reich oder Honeckers DDR. Dennoch stehen nach dem Ende von Gewaltherrschaft vor allem die Oberen vor Gericht, wenn überhaupt. Vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946, also fast über ein Jahr lang, müssen sich in Nürnberg 24 Nazi-Großen verantworten. Nur 24 möchte man da verwundert einwerfen. Aber viele derjenigen, die andere zum unbarmherzigen Endkampf und zum mutigen Durchhalten verpflichtet haben, haben selbst weder gekämpft noch durchgehalten, sondern sich der Verantwortung entzogen, durch Selbstmord oder sie haben sich aus dem Staub gemacht. Oftmals mit Hilfe der katholischen Kirche. Warum die Prozesse ausgerechnet in Nürnberg? Nun, die Stadt hatte als Ort der Reichsparteitage der Nazis und auch als Ort der Verabschiedung der Rassengesetze eine große symbolische Bedeutung. Thies Marsen, hier bei uns im Bayerischen Rundfunk, der Fachmann für rechtsradikale Umtriebe und braunes Gedankengut. Thies, heute genau vor 80 Jahren, am 27. Februar 1946, macht bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen Abraham Sutzkever seine Aussage. Abraham Sutzkever, bekannt als Dichter in jiddischer Sprache und als Überlebender der Shoah. In einem historischen Gerichtsverfahren, also ein historischer Moment?
Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Also erstmals sind ja Funktionäre eines Staates mit Hilfe des Völkerstrafrechts persönlich zur Verantwortung gezogen worden in Nürnberg für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Angriffskrieg. Und das war sicher ein Meilenstein für das moderne Völkerstrafrecht, wie wir es heute kennen. Ganz interessant vielleicht am Rande, die Shoah war damals kein eigener Anklagepunkt. Die kam natürlich vor, aber nicht explizit. Das hat sich ja erst im Laufe der Jahre entwickelt, dass Genozid überhaupt als Straftatbestand dann auch sozusagen juristisch fassbar gemacht worden ist. Das Besondere an diesem Auftritt von Abraham Sutzkever war, es gab ja nur sehr wenige Zeugen in diesem Verfahren. Man wollte die Angeklagten dort vor allem anhand von Dokumenten, ihren Befehlen, ihren schriftlichen Hinterlegungen verurteilen. Und es kamen nur sehr wenige Zeugen und der erste jüdische Zeuge, das war dann eben Abraham Sutzkever. So gesehen, ja, durchaus ein historischer Moment in einem historischen Verfahren.
Jetzt werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer noch nie was gehört oder gelesen haben über oder gar von Abraham Sutzkever. Warum war er vor 80 Jahren in Nürnberg ein so wichtiger Zeuge?
Also Abraham Sutzkever stammte aus Litauen, ist 1913 nahe Wilna geboren. Wilna wurde damals so als das Jerusalem des Ostens bezeichnet, wegen seiner reichhaltigen jüdischen Kultur. Und er hat dort gewirkt, auch kulturell. Er hat mit knapp 20 angefangen, erste Gedichte in seiner Muttersprache zu veröffentlichen, in Jiddisch. Und gehörte dann auch zur avantgardistischen Künstlervereinigung Junge Wilne. Das Ganze hat natürlich jäh geendet 1941 mit dem Einmarsch der Wehrmacht in der Sowjetunion und dann auch in Litauen. Die Deutschen haben sofort mit der Shoah angefangen, der Vernichtung der Jüdinnen und Juden. Die Menschen wurden zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden in Ghettos gesperrt. Und das ist auch Sutzkever passiert. Er ist mit seiner Familie ins Ghetto Wilna eingesperrt worden, zusammen mit 80.000 Menschen und hat sich dort sehr bald dem jüdischen Widerstand angeschlossen. Er hat wertvolle jüdische Bücher versteckt vor den Deutschen, hat sie damit vor der Vernichtung gerettet und hat sich aber auch der Vereinigten Jiddischen Partisanenorganisation angeschlossen. Mithilfe auch dieser Organisation ist es ihm dann im Herbst 1943 gelungen, aus dem Ghetto zu fliehen, zusammen mit seiner Frau. Und er hat dann auch tatsächlich als Mitglied einer jüdischen Partisanengruppe gegen die Nazis gekämpft und er hat die Verbrechen der Nazis ganz früh auch schon dokumentiert. Also er hat zusammen mit dem sowjetischen Schriftsteller Ilja Ehrenburg das Schwarzbuch der Genozid an den sowjetischen Juden herausgegeben. Und damit war er natürlich auch prädestiniert als Zeuge in Nürnberg.
Darüber hat er in Nürnberg quasi berichtet vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal.
Er hat vor allem darüber berichtet, was er selbst erlebt hat, was er selbst erlitten hat. Sutzkever wurde von den Deutschen im Ghetto gedemütigt und gefoltert. Eine Szene, die er da schildert, ist, wie er von deutschen Soldaten mit Bajonetten gezwungen wurde, nackt vor einer Synagoge, um ein Feuer zu tanzen, mit Hurra-Rollen in der Hand und russische Lieder zu singen. Das hat er knapp überlebt. Irgendwann, kurz bevor sie zusammengebrochen sind, haben die abgelassen von ihm. Aber ganz schlimm sind die Schilderungen von dem Mord der Deutschen an seinem neugeborenen Baby. Das ist vor den Augen seiner Frau ermordet worden. Und auch seine Mutter ist ermordet worden. Die ist aus dem Ghetto an den Vernichtungsort Ponary gebracht worden. Und da gibt es wirklich schreckliche Schilderungen, wie seine Mutter dann deportiert worden ist. Und einige Tage später hat er dann in einem Kleiderhaufen, den die Deutschen den Todgeweihten, die zur Hinrichtungsstätte gebracht worden sind, abgenommen haben, hat er dann die Schuhe seiner Mutter wieder entdeckt.
Die Aussage von Suzkewer ist ja damals auf Film festgehalten worden. Hören wir mal rein.
Когда мы дошли до старой синагоги, этой улицы, я видел, что там лежит дров в форме пирамиды. Немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил этот дров. Тогда второй немец выбрал, принес в синагоги 3 свитка Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни. И за нами стояли эти 3 немца, штыками нам гнали к огню и смеялись. Когда мы уже были почти без сознания, немцы ушли.
In diesem Filmausschnitt hat uns Abraham Suzkewer eben das geschildert, was uns du ja auch schon geschildert hast, eben wie er von den Deutschen gezwungen wurde, nackt vor einer Synagoge zu tanzen mit Tora-Rollen im Arm. Diese Aussage macht Suzkewer in diesem Fall aber auf Russisch und nicht auf seiner Muttersprache Jiddisch.
Er hätte es wirklich gerne auf Jiddisch getan. Er hätte gerne der Sprache seines Volkes Zeugnis davon abgelegt, was seinem Volk da widerfahren ist. Aber es waren nur 4 Prozesssprachen zugelassen in Nürnberg und das war Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch. Deshalb hat er seine Aussage auf Russisch gemacht. Aber wie er sich gefühlt hat, das wissen wir aus seinen Tagebuchaufzeichnungen, auch über das, was er da gefühlt hat, wie er im Zeugenstand war in Nürnberg. Und das hat er natürlich dann auf Jiddisch niedergeschrieben.
Diese Tagebuchaufzeichnungen sind erhalten geblieben. Da schreibt Abraham Suzkewer am 27. Februar 1946, also heute vor 80 Jahren, nach seiner Aussage, ich versuche mich mal Satz für Satz im Jiddischen. Auf meine Lippen noch die Wörter, auf meinen Lippen noch die Worte, welche ich habe herausgeschrien, welche ich habe herausgeschrien, vor der ganzen Welt, vor der ganzen Welt, vor die zukünftige Dorot, vor den zukünftigen Generationen. Mir ist noch schwer abzuwägen meine Gefühlen, mir ist noch schwer abzuwägen meine Gefühle, wo es auch von sei, ist stärker. Was für eines ist stärker? Dem Gefühl von Treuer zieht das Gefühl von Nikome, das Gefühl von Trauer oder das Gefühl von Rache. Mir ducht, als stärker vor beide ist, mir scheint, das Stärkere von beiden ist, das aufleuchtende, mächtige Gefühl, das aufleuchtende, mächtige Gefühl, als unser Volk lebt, dass unser Volk lebt, hat übergelebt seine Tlinim, hat überlebt seine Henker.
Da merkt man schon an diesen Zeilen, der hatte wirklich eine Mission, Abraham Suzkewer. Also er will berichten von den Verbrechen der Deutschen, vom Leid der Jüdinnen und Juden. Aus seinem Tagebuch wissen wir aber auch, wie schwer ihm das gefallen ist, nach Nürnberg zu kommen. Also er hat Albträume, träumt von seiner Mutter in den Nächten vor seiner Aussage, wie die nackt über schneebedeckte Felder läuft, das Herzen von einem Schuss durchbohrt und das Blut strömt auf die schneebedeckten Felder. Und von seiner Ankunft in Deutschland, da schreibt er in seinem Tagebuch, Nürnberg, das kommt ihm vor wie ein Räubernest. Und wenn er in die lakaischen, knechtigen Gesichter der Deutschen blickt, da werde ihm klar, warum Hitler ausgerechnet hier ausgebrütet worden ist.
Und Suzkewer hat ja nach Kriegsende mehrere Gedichte geschrieben über seinen Aufenthalt damals in Nürnberg. Eines heißt In Streichers Palast, In Streichers Palast. Und mit Streicher ist wahrscheinlich Julius Streicher gemeint, der sogenannte Frankenführer.
Genau, Julius Streicher, Herausgeber auch des Stürmers, also dieser wirklich widerwärtigen antisemitischen Hetzschrift, die er von Nürnberg aus vertrieben hat. Und Streicher war ja einer der Angeklagten im Nürnberger Tribunal. Und dieser Streicher hatte außerhalb von Nürnberg einen Gutshof, den sogenannten Pleikershof. Und ausgerechnet auf diesem Gutshof, der ist ihnen von den Amerikanern enteignet worden. Und dort sind dann nach dem Ende des Krieges, nach dem Ende des Regimes, Shoah-Überlebende angesiedelt worden. In einem Kibbutz, einer sogenannten Hashara, also einem Ausbildungskibbutz, einem landwirtschaftlichen Gut. Da sind sie ausgebildet worden für die Ausreise nach Palästina. Ob jetzt Sutzkever diesen Gutshof tatsächlich besucht hat, das wissen wir nicht. Es ist wahrscheinlich, aber sicher ist, er hat eben diesem Streichers Palast ein Gedicht gewidmet, natürlich auf Jiddisch.
Über Streichers Palast bläut a Fahn, über Streichers Palast blaut eine Fahne, qualt von sich a Räum dem gorn Himmel, verströmt aus sich den ganzen Himmel. Und ein Mädel von dem Huif kommt an, und ein Mädchen vom Hof kommt mir entgegen, mit zwei Fuhle Ämmern, mit zwei vollen Eimern und ihr Blimel eingepflanzt in Zopf und einer Blume reingesteckt in ihrem Zopf. Schaukelt zu dem Kopf, dreht mir zu den Kopf. Das sind ihr? Kommt zu uns in Wohnung. Sie sind es? Kommt zu uns in die Wohnung. Bringt sie mich in reut geschnitzten Schlumm, bringt sie mich ins rote Fachwerkschloss. Vielen 80 Lägernickes und ihn, angefüllt von 60 Menschen aus den Lagern. Es liegt in Nürnberg der Baal Habait. Es sieht vor Gericht in Nürnberg der Hausherr mit ergrintem, sabetnigen Ponim, mit seinem grünen Froschgesicht.
Ja, Streichers grünes Froschgesicht, die Stelle gefällt mir wirklich am besten. Der war ja wirklich einer der schlimmsten Hetzer gegen die Juden und hat vor dem Tribunal, wie viele der Angeklagten, ein jämmerliches Bild abgegeben, ist dann auch zum Tode verurteilt und hingerichtet worden, während eben in seinem einstigen Gutshof junge jüdische Menschen vorbereitet worden sind auf ein Leben in einem zukünftigen Staat Israel. Das ist eigentlich eine ganz schöne Pointe der Geschichte. Sutzkever ist übrigens selbst auch ein Jahr nach seinem Auftritt in Nürnberg nach Palästina ausgewandert, hat den Staat Israel mit aufgebaut, hat zeitlebens in einem Kibbutz gelebt und ist dort 2010 hochbetagt und hochgeehrt im Alter von 96 Jahren gestorben.
Bayern 2. Shalom.
Bestimmt haben Sie den Ausdruck schon mal gehört oder gelesen. Was bei uns in Deutschland Bundeswehr heißt, kennt man in Israel als Zahal. Zahal ist eine Abkürzung und steht für Zwa Hagana Israel, übersetzt in etwa Schutzarmee über Israel. Armee auf Hebräisch Zava. Da steckt das Wort Befehl drin. Befehl auf Hebräisch Zav. Wir halten fest, wenn im Hebräischen ein Z und W auftaucht, hat das oftmals was zu tun mit einem Befehl oder mit einer Anordnung oder mit dem Militär. Warum sage ich Ihnen das? Ganz einfach. Morgen Vormittag beim Schabbat-Gottesdienst in der Synagoge lesen wir aus der Tora den Wochenabschnitt mit der Überschrift Tetzaveh. Tetzaveh. Da haben wir es wieder, dieses Z und W. Tetzaveh heißt, du sollst befehlen. Ve'ata tetzaveh und du sollst befehlen, et bnei Israel, den Söhnen Israels, ve'yikru elecha, dass sie liefern dir, shemen seit sachkatit. Reines Öl aus gestoßenen Oliven, le ma'or für den Leuchter, le ha'alot, um anzuzünden, ner tamid, das ewige Licht. Ja, Sie haben richtig gehört, das ewige Licht auf Hebräisch ner tamid ist eine jüdische Erfindung. Morgen also lesen wir den Wochenabschnitt, die Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 20. Dieser Abschnitt heißt, wie gehört, Tetzaveh, du sollst befehlen. Gedanken dazu von unserem geschätzten Radioreppen. Von Rabbiner Joel Berger.
Der Ewige sprach zu Moses: Du sollst Aaron und seine Söhne weihen, damit sie mir dienen als Priester. Die Parashat Tetzaveh beginnt mit einem klaren Auftrag: Es sollen Priester geweiht werden. Und es werden ihre heiligen Kleider beschrieben und ihre rituellen Aufgaben. Auf den ersten Blick scheint das sehr weit entfernt von unserem Alltag. Aber ich möchte einmal mehr daran erinnern, Heiligkeit beginnt in jedem Moment, den wir bewusst gestalten, und in jeder Handlung, die wir mit Sorgfalt vollziehen. Unsere Tempelpriester hatten eine besondere Kleidung. Selbst jeder Stich und jeder Faden waren sorgfältig ausgewählt. Das lehrt uns auch hier, Bewusstes Handeln macht den Alltag heilig. Schon ein freundliches Wort, schon eine Aufmerksamkeit für andere können ein Symbol für Achtsamkeit sein, ebenso wie eben die Kleidung unserer Priester, unserer Kohanim. Den kommenden Schabbat kennen wir als Schabbat Zachor, als Schabbat der Erinnerung. Der Leitspruch lautet: Zachoret asher asah lecha Amalek, gedenke, was Amalek dir angetan hat. Kurz nach ihrem Auszug aus Ägypten greift das Volk Amalek, die Amalekiter, unsere Vorfahren an. Das räuberische und nomadisch lebende Wüstenvolk zeigt sich ohne Furcht oder Gnade. Denn es greift Menschen an, die gerade aus der Sklaverei befreit wurden und auf dem Weg sind, in ein selbstbestimmtes Leben in einem eigenen Land. Längst ist für uns Amalek mehr als nur ein Name aus der Geschichte. Amalek ist für uns ein Symbol und eine Warnung. Amalek steht für alles, was das Gute in der Welt bedroht: Gleichgültigkeit, Hass und Gewalt, vor allem gegen Wehrlose und Schwache. Die Erinnerung an Amalek ist wichtig, denn sie schützt uns. Denn Erinnerung ist nicht nur Rückschau, sondern verantwortliches Handeln im Hier und Heute ebenso wie in der Zukunft. Wir können, sollen und müssen eintreten gegen Ungerechtigkeit, wo immer wir sie bemerken. Kaum hat unser Schabbat Zachor begonnen, blicken wir schon auf unser Losfest Purim, das wir am kommenden Dienstag feiern. Stellen Sie sich vor: ein mächtiges Reich, prachtvolle Paläste und der König, ein Trunkenbold, der über all das herrscht. Und mittendrin die junge Jüdin Esther. Niemand hätte gedacht, dass ausgerechnet sie, Esther, eines Tages zur Königin wird. Das Schicksal wollte es ja zunächst ganz anders. Ein mächtiger Minister des Königs namens Haman hatte einen grausamen Plan. Er wollte alle Juden in seinem Machtbereich vernichten. Und so bereiten sich Angst und Unsicherheit aus. Viele fühlen sich machtlos, verloren und klein. Doch dann kommt unsere mutige Esther ins Spiel. Sie stellt sich dem König und spricht offen aus, was gesagt werden muss. Denn Mordechai, ihr weiser Onkel, hat sie daran erinnert, dass die Hoffnung nie aufgegeben werden darf. Durch das mutige Handeln einer einzigen Frau, durch das mutige Handeln von Esther, wendet sich das Blatt. Haman und seine beabsichtigte Shoah scheitern und unser jüdisches Volk ist gerettet. Seit jener Zeit feiern wir unser Losfest Purim. Da lesen wir die Schriftrolle mit der Geschichte über Esther, die Megillat Esther. Und wir verkleiden uns, essen gemeinsam und beschenken einander. Hinter all der Fröhlichkeit steckt eine tiefe Botschaft. Mut, Zusammenhalt und Hoffnung können die dunkelsten Pläne durchkreuzen. Purim erinnert uns daran, dass jede einzelne Tat zählt, dass der Mut einer oder eines Einzelnen die Welt verändern kann. Denn manchmal wirkt das zunächst Unsichtbare und Verborgene am stärksten, genauso wie Gottes Hand, die in der Purim-Geschichte nie genannt wird. Unser Wochenabschnitt Tetzaveh erinnert daran, dass heiliges Handeln aus Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Herz entsteht. Und Purim lehrt, dass Mut, Zusammenhalt und Hoffnung das Schicksal wenden können, selbst in düstersten Zeiten.
Wir haben Freitagnachmittag, also haben wir den Vorabend des Schabbat, den Erev-Schabbat. Bevor ich Ihnen gleich den Schabbatfrieden wünsche, noch wie gewohnt die Lichtzündzeiten unseres Manim. Also zur ordentlichen Begrüßung unseres Ruhetages, des Schabbat, müssten wir heute Abend unsere beiden Schabbat-Kerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 17.27 Uhr, in Salzburg bis um 17.31 Uhr und in Hof sowie in Weiden bis um 17.32 Uhr. Regensburg sowie Amberg 17.33 Uhr, Bayreuth 17.34 Uhr, München 17.36 Uhr, Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Bamberg 17.37 Uhr, Innsbruck 17.38 Uhr, Augsburg 17.39 Uhr, Würzburg 17.41 Uhr, Ulm 17.42 Uhr, Frankfurt am Main 17.45 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 17.46 Uhr. Nu, du sagst gewein, unsere jüdische Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung, aber wir hören uns ja bald schon wieder. Jederzeit im Podcast unter bayern2.de oder wir hören uns zu einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 14:30 Uhr. In unserem Kalender ist das der 17. Adar. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag, am 17. Adar, einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha und natürlich für kommenden Dienstag wünsche ich Ihnen allen ein frohes Losfest. Chag Purim Sameach, machen wir Krach in der Synagoge. Ich habe meine Ratschen, meine Rashanim schon bereitgelegt.